Das ist eine schöne Episode, weil ich habe diese Nichts als die Wahrheit mit dem Götz-George gedreht. Mhm. Der Film ist ja ein bisschen umstritten, ne? Über diesen Prozess über den Mengele. Mhm. Und der saß eine Woche lang in einem Glaskasten zum Drehen. Und der Götz hat gesagt, ich brauche einen Stuhl. Und wir sagten, naja, du brauchst halt einen Stuhl, einen einfachen Stuhl. Und dann sagt, ja, bring mir mal ein, zwei mit, wir müssen das ausprobieren. Und dann saßen wir, also ich glaube, ich hatte am Schluss 30 Stühle, die wir alle ausprobiert haben. Und dann gesagt, ich muss da eine Woche drauf sitzen, das ist echt schwierig und der muss für mich eine Woche lang funktionieren, der Stuhl. Und wir haben das alles ausprobiert und es war toll, am Schluss war es der erste. Hm. Und ein ganz einfacher Stuhl, völlig belanglos. Aber der war es dann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einer Frau, die ein perfektes Gespür dafür hat, wie eine Dartkneipe, ein Managerbüro aus den 70ern, ein Tunnel unter der innerdeutschen Grenze oder eine Flüchtlingsunterkunft aussehen müssen, die aus Worten Kulissen entwirft, die in Köln lebt, aber zu ihrer Heimatstadt Bamberg nie den Kontakt verloren hat, deren wichtigste Werkzeuge Farbe, Raum und Licht sind, die laut Jury für einen besonderen Preis Wunder bewirkt hat, die vom Bamberger Kunstmaler Edgar Stengele entdeckt wurde, die als Szenenbildnerin zweimal den Grimme-Preis und einmal den Deutschen Fernsehpreis und die Daphne bekommen hat. Herzlich willkommen, Bettina Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind.
Danke, hallo.
Können Sie eigentlich noch normal Fernsehen und Film gucken?
Ja. Also ich gucke es, wenn es richtig, richtig spannend ist. Und toll ist, dann vergesse ich es. Dann kann ich wirklich einfach gucken. Mhm. Mittlerweile wird es schwieriger, ne? Je länger man diesen Job macht. Aber ich kann es. Ich kann es. Also ich kann schon in der Geschichte abtauchen und dann fallen mir keine Fehler mehr auf. Und das ist natürlich perfekt. Mhm. Also wenn der Film so gut ist, dass einfach das gar nicht mehr auffällt und Fehler erlaubt sein dürfen. Also finde ich, die dürfen auch erlaubt sein. Wenn der Film einfach grandios ist, dann ist es egal.
Was wäre denn ein Fehler, der Ihnen auffällt?
Also wenn ich von meiner Berufssparte spreche, ein historischer Fehler. Mhm. So ein richtiges Ding, wo du sagst, so mein Gott, also da, ne, geht gar nicht. Aber oftmals ist es so, wo man dann sagt, so, es gehört auch dazu. Ich meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass man bei vielen Filmen, also das machen vor allem die Maskenbildner, die Frisuren verändern. Ne? Also wo dann sagt, der eine hat eine historische Allonge-Perücke und der andere hat auf einmal eine Jetztzeit-Frisur. Das ist bei diesen ganzen Sissi-Filmen ja eigentlich der, mhm, Fall gewesen. So. Und das kommt auch in der Ausstattung vor. Ist auch spannend, wenn man das jetzt so macht. Ne? Das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher. Früher war man so genau und jetzt hat man so ein bisschen so eine Lockerheit, die, glaube ich, auch sehr spannend sein kann.
Hm. Wir haben Sie ja vorgestellt als Szenenbildnerin. Und ich glaube aber, ganz viele Leute haben gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon, was dieser Job eigentlich alles ist. Hm. Mögen Sie mal erzählen, was Sie eigentlich alles machen als Szenenbildnerin?
Vielleicht sollte man so anfangen, wie man einen Film beginnt. Ne? Also du kriegst das Angebot von einem Regisseur, mit dem man oft zusammenarbeitet, oder auch von einem Produzenten, das ist unterschiedlich. Und dann kriegt man das Drehbuch in die Hand gedrückt und sagt, lies mal. Und dann geht eigentlich so der Kopf los und fängt an zu denken. Und und dann beginnt man so mit dem Ding. Also im Endeffekt ist es ja ähnlich wie ein Bühnenbildner. Ne? Damit können die Leute mehr anfangen. Ein Bühnenbildner baut im Endeffekt die Kulisse im Theater, ne? mit dem Regisseur. Und letztendlich ist es dasselbe. Ich komme ja, wenn man es auch so sagt, ich komme auch vom Bühnenbild. Mhm. Also viele kommen ja von der Architektur oder von der Innenarchitektur, Kollegen. Ich komme vom Theater. Mhm. So, bin relativ bald weg. Aber du hast schon immer noch diese Arbeitsweise und Gedankenweise vom Theater. eigentlich intus. Das ist vielleicht auch das, was mich vielleicht von anderen ein bisschen unterscheidet, weil ich ein bisschen anders an die Sache rangehe. Früher hat man viel, und jetzt fange ich an, viel, wo es noch kein Internet gab, viel in Büchern gewälzt. Also ich war ja immer in Köln, und ich bin eigentlich immer, das war das Erste, erst mal 3 Tage in der Buchhandlung vom Walter König verschwunden und habe willkürlich einfach Bücher rausgezogen. Bücher. Und dann kommt man über bestimmte Dinge, oder du läufst über die Straße und auf einmal wird man so affin. Wenn man so ein Drehbuch in der Hand hat, wird man total affin für bestimmte Begebenheiten, die einem sonst überhaupt nicht auffallen. Und auf einmal kommt eins nach dem anderen. Und dann hat man so ein kleines Konzept für sich im Kopf. Und dann bespricht man mit dem Regisseur das Drehbuch, die einzelnen Szenen, meistens mit dem Kameramann dazu. Und dann fängt die Motivsuche an. Das, was ein Bühnenbildner nicht hat, weil der hat immer seinen Guckkasten oder seine Freilichtbühne. So, und dann fängst du an, Motive zu suchen, Innenmotive, Außenmotive, Wald, Wiese, Museum, Haus, Büro, was es alles gibt in diesen Drehbüchern. Früher hat man das meistens alleine gemacht. Erstmal. Jetzt gibt es, und schon seit Jahren, gibt es eigentlich diesen Location Scout, so nennt man den, der für dich einfach nochmal sucht in den einzelnen Städten, der oftmals vor allem, was so Wohnungen und so weiter anbelangt, mehr noch hat, weil das ist immer sehr aufwendig, dass man an Wohnungen oder Häuser, kleine Häuser, große Häuser rankommt. Den Rest findet man auch oft selber so. Und dann fängt die Zusammenarbeit an. Parallel dazu läuft eine Kalkulation. So, und da kommt der Produzent und sagt: Pass mal auf, du hast das Drehbuch in der Hand, wir haben 40 Motive. Was glaubst du denn, was es kostet? So, und dann fängst du an, so ein bisschen zu rechnen. Das ist natürlich am Anfang, also wenn du den ersten Film machst, geht's fast gar nicht, weil du gar nicht weißt, wie es so richtig geht. Also mittlerweile, ich habe das nicht gelernt, ich habe das Learning by Doing beim WDR gelernt. Mittlerweile ist es Gott sei Dank so, dass sie das an manchen Hochschulen, an den Filmhochschulen machen, dass sie das einfach mal so ein bisschen Intus kriegen, wie geht sowas, wie kalkuliert man, das würde aber jetzt zu weit führen. Und dann das Schwierige an dem ganzen Ding ist, dass man eigentlich noch gar nichts weiß. Weil das Drehbuch wird nochmal 3-mal umgeschrieben, dann fallen die Motive raus, rein, und du hast es ungefähr so im Gefühl, was es sein kann, und dann machst du so eine Mischkalkulation. Ich sage immer, es ist eine Kostenschätzung. Und man darf einen da, das habe ich auch schon erlebt, wirklich nicht darauf festnageln. Das ist so ein bisschen gemein dann, weil dann heißt es immer, sie hat überzogen. Aber man muss es auch von vornherein sehen, dass man eigentlich, genauso wie die Produzenten auch, die ja sagen, okay, ich habe jetzt hier 1 Million, und mit der musst du den Film stemmen, und der weiß auch nichts. Ne? Also das ist halt so, man muss es einfach gemeinsam über die Runden kriegen und dann immer für sein Geld kämpfen und sagen, ich brauche mehr oder der andere kriegt mehr oder so. Ne? So geht es dann los. Und wenn das dann so fängt, dann fängt man an, die ersten Motive anzuschauen mit dem Regisseur. Meistens ist es dann... Da geht der Aufnahmeleiter noch mit, der das Ganze dann eigentlich technisch mitbeurteilt. Komme ich eigentlich mit meinem ganzen Fuhrpark? Das kennen Sie von Bamberg ja wahrscheinlich auch. Die dann immer alles blockieren und jeder sagt, oh mein Gott, warum brauchen denn die 5 LKWs? Geht das nicht mit 2 auch? Vielleicht geht, ich weiß es nicht. Und ja, und dann fängt man an abzuwägen, was passt zusammen. Und dann kommen eigentlich die sogenannten Moods. Also Moods sind so... Nee, das ist falsch. Moods kommen eigentlich vorher, weil Moods sind so Sachen, wie man sich den Film vorstellt. Das ist parallel zu einer Kostenschätzung, zur Motivsuche, zum Bücherwälzen, zum ich informiere mich im Internet. Und diese Moods helfen dir dann auf einmal, Farbe, Stoff und so weiter zu entwickeln, wie der Film aussehen kann. Das kommt so eins zum anderen. Oder über irgendein Möbelstück oder. Und dann fängt man das an, mit dem Regisseur zu entwickeln, und dann werden die Moods realistischer, weil dann kommen die Motive dazu, die man sich ausgesucht hat, und dann überlegt man, passt dieses Mood, passen diese Vorhänge, passt das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben? Ja, und dann wird es dann so. Und dann wird die Zeit knapp und dann fängt man an mit seinem Team. Du hast natürlich immer auch so Set-Dekorateure, die dir dann mithelfen. Und je größer der Film ist, desto mehr Leute hast du dann beieinander, die dann irgendwie dann zusammenarbeiten, weil ohne die schaffst du es auch nicht. Ne? die sind eigentlich mit das Wichtigste, dein Stamm. Und dann geht's los. Und dann kämpfst du immer gegen die Zeit, dass das immer alles eingerichtet ist. Deswegen hatten wir es vorhin mit den Fotos. Du bist, also meine Abteilung ist nie, die ist am Anfang beim Drehen dabei und dann ist die aber schon wieder weg, weil sie das nächste Set, so heißt immer jedes Motiv, was man einrichtet, das Set, da ist man schon wieder beim nächsten Motiv und fängt an. Und ich bin auch immer ganz froh, wenn ich es weg habe.
Genau, vielleicht zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Auf dem Weg ins Studio habe ich gesagt, wie wenig Fotos es von Ihnen gibt. Mhm. Und das ist die Begründung dafür, dass man sie eigentlich nie sieht. Also nicht nur, dass Sie ein bisschen öffentlichkeitsscheuer sind als vielleicht manche andere Menschen aus dem Filmbusiness.
Sind wir alle, glaube ich. Also ich glaube, meine Bürosparte ist das auf jeden Fall. Also die sind einfach immer hinter den Kulissen und sind so.
Ist Ihnen auch recht so?
Ja, ich habe damit kein Problem. Ich brauche das nicht.
Wir sind ja jetzt vor allem Ton, auch wenn es von unseren Aufnahmen immer ein kleines Reel gibt und natürlich man sie auch im Foto sehen kann, aber ja, damit kommen wir Ihnen dann wahrscheinlich ein bisschen entgegen. Ja. Trotzdem würde mich interessieren, wenn Sie sagen, diese Moods, also Stimmungen eigentlich, die ein Film haben muss, was gehört da alles dazu? Sie haben gerade schon gesagt, Stoffe und Möbelstücke und so und ich könnte mir vorstellen, vor allem Farben. Also wenn ich jetzt an so Szenen, einer der preisgekrönten Filme, den Sie gemacht haben, ist ja Neue Fahr Süd, der ja in so einer tristen, trüben, grau, gelblich, fast schon nikotinhaften Farbgebung irgendwie spielt. Das ist ja dann kein Zufall. Das ist ja genau das, was Sie dann wahrscheinlich, wenn Sie diese Mood festgesetzt haben, dann alles zusammensuchen, damit das alles zueinander passt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich muss jetzt an die Neue Fahr Süd denken. Das muss ich mal kurz überlegen. Also da hatten wir, also ich bin so ein Stofffetischist, wenn man es jetzt mal so genau nimmt. Ne? Also ich versuche immer alles Bezeichnendes auch, dass ich da mal teilweise Tapeten mit Stoff mache und die dann bemal oder bedruck oder sonst was. Das habe ich ganz am Anfang gemacht bei Bubi Scholz, habe ich das viel gemacht. Das ist ja der erste Film, den ich gemacht habe, dieser Zweiteiler über diesen Boxer, den ich nach wie vor sehr, sehr liebe, den Film.
Weil vielleicht das, Deutscher Fernsehpreis dafür eingeheimst.
Und ja, also man hat, also dieses Farbkonzept, das habe ich, glaube ich, erst viel später eigentlich richtig gemacht. Ich habe vorher eigentlich immer so aus dem Vollen geschöpft. Und man hat die Farben einfach so in sich drin, das entwickelt sich so. Also meistens hast du das mit einem Farbanstrich. Und dann fängst du an, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raum streiche, lass ihn rosa sein. Das habe ich jetzt meiner Assistentin auch letztens erklärt, gesagt, dann fange ich an, wenn das eine Wohnung ist, dass ich nicht anfange, den anderen Raum in einer anderen Farbe oder nochmal in einer anderen Farbe, sondern das muss so ineinander übergehen. Weil meistens geht die Kamera ja auch von einem Raum zum anderen. Und wenn du so in so, also in so wirklich kontrastreichen Räumen dann von einem zum anderen in einer Fahrtstrecke, dann ist das für einen Zuschauer, glaube ich, sehr heftig. Man muss sich ja dann immer noch vorstellen, dass man dann auch noch einen Kostümbildner mit dazu hat, der ja dann auch noch, oder der Schauspieler mit dem Kostüm dann auch noch mal vor der Wand steht. Also man muss mit dem Kostümbildner sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Meistens ist es so, dass der sich eigentlich so ein bisschen nach dir richtet, ne? Weil du eigentlich der Szenebildner bist. Ich mache es meistens umgekehrt. Also ich richte mich meistens oft nach einem Kostüm, weil die eher sind, weil meistens die Kostüme eher feststehen und die oft nicht mehr geändert werden können. Und dann fange ich lieber an, mit den Kostümen zu arbeiten und sage so, aha, das schaut so und so und so aus. Ich setze einen Kontrast oder ich bleib in den Farben, ich reduziere mich, ich gehe in den Hintergrund, was oft bei so historischen Filmen ganz, ganz gut ist, wenn es nicht zu wild und zu bunt ist. Also ich glaube, je älter ich wäre, desto ruhiger werde ich. Vielleicht geht es jetzt wieder dann in eine andere Richtung, mal schauen. Aber es ist, ja, es entwickelt sich einfach so. Man kann das gar nicht so genau erklären. Man hat so Farbkarten, mit denen spielt man rum und dann hat man diese Farben an der Wand und dann schiebt man hin und dann schiebt man her und dann, ja, und dann ergibt sich's einfach so.
Jetzt gibt's ja Geschichten, die verfilmt werden, die total bekannt sind, weil sie aus Büchern kommen. Neue Fahr Süd ist so ein Fall, ne? Der Nachfolger von Herrn Lehmann, von Sven Regener. Und Ganz viele Menschen haben ja sehr klare Bilder im Kopf, wenn sie ein Buch lesen. Da entwickelt sich eine Fantasiewelt, die man hat. Und dann wird das verfilmt. Und dann gibt es ja ganz oft diesen Moment, man sitzt da, guckt sich das an und denkt, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und es gibt aber auch, in meinem Fall ganz selten, den Moment, wo ich einen Film gucke und denke, das ist perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Nicht im Detail natürlich, weil da natürlich jede Fantasie unterschiedlich ist. Aber die Stimmung oder die Atmosphäre oder einfach, es passt sich so an. Es greift ineinander. Ist es Ihr Job zu sagen, meine Vorstellung davon muss so gut sein, dass sie die von anderen irrelevant macht? Oder ist Ihr Job zu sagen, wenn ich was verfilme, dann muss ich den Geschmack von möglichst vielen treffen?
Nee, also ich glaube, weil dann wird man beliebig. Dann fängst du an, glaube ich, beliebig zu werden und dann wird es auch nichts Besonderes. Also ich glaube, man muss schon, und das macht einen dann wirklich, also das ist dann der Szenebildner, der, das ist seine Kunst, wie er es umsetzt, wie er sich's vorstellt. Also ich glaube, ganz einfaches Beispiel, vielleicht ist es auch banal, aber es ist auch die Zauberflöte, das macht jeder anders, das stellt sich jeder anders vor. Und alles ist irgendwie richtig. Ne? Und entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Ich glaube, das ist so, ja, das ist einfach so. Also ich glaube, man muss schon, also auf jeden Fall nicht versuchen, den Geschmack von allen zu treffen. Ich glaube, dann läuft schief. Dann läuft wirklich richtig schief.
Was ist denn Ihr Geschmack? Was finden Sie denn richtig schön?
Das ist jetzt schwierig. Das kann ich jetzt, glaube ich, kaum beantworten.
Gibt es so ein kleines Bettina Schmidt-Detail, was sich in vielen Bildern wiederfindet? Oder haben Sie ein Hack für, ich weiß nicht, Uhren? Stoffe haben Sie ja gerade schon gesagt, dass Sie ganz viel mit Stoffen machen.
Stühle.
Ah.
Ich habe also, ich glaube, wenn, und das wissen meine Set-Decks, wenn ich nimmer weiß, was ich hinstellen soll, dann ist es immer ein Stuhl. Weil, also ich liebe Stühle. Stühle sind einfach was Wunderschönes. Also, weil das drückt so viel aus. Und das war auch, das ist eine schöne Episode, weil ich habe diese Nichts als die Wahrheit mit dem Götz George gedreht. Der Film ist ja ein bisschen umstritten, ne? Über diesen Prozess über den Mengele. Und der saß eine Woche lang in einem Glaskasten zum Drehen. Und der Götz hat gesagt, ich brauche einen Stuhl. Und dann haben wir gesagt, naja, du brauchst halt einen Stuhl, einen einfachen Stuhl. Und dann sagt, ja, bring mir mal ein, zwei mit, wir müssen das ausprobieren. Und dann saßen wir, also ich glaube, ich hatte am Schluss 30 Stühle, die wir alle ausprobiert haben. Und dann gesagt, ich muss da eine Woche drauf sitzen, das ist echt schwierig und der muss für mich eine Woche lang funktionieren, der Stuhl. Und wir haben das alles ausprobiert und das war toll, am Schluss war es der erste. Und ein ganz einfacher Stuhl, völlig belanglos. Aber der war es dann. So. Und das zum Thema Stühle.
Da ging es dann aber mehr darum, dass er da so lange drauf sitzen musste und dass er die richtige Körperhaltung behält.
Genau, dass es funktioniert.
Nicht, dass es perfekt ins Bild passt. Den hat man wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder?
Na, den sieht man schon, aber der war so beliebig, dass es eigentlich schon wieder gut ist. Manchmal sind so Sachen, die so beliebig sind, eigentlich auch gut. Ne?
Sie haben ja am Mozarteum studiert, in Salzburg. Wie sind Sie denn da hingekommen? Ist ja auch nicht aus Bamberg so die nächste Uni.
Nein, also das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also ich wollte immer in der Schulzeit schon, also ich denke mal so in der 11., 12. Klasse hat sich das bei mir rauskristallisiert, ich würde gerne Bühnenbild studieren. Und dann war das durch Zufall, also wir sind immer sehr viel, meine Eltern waren immer sehr viel in Salzburg und am Mondsee. Und meine Mutter ist durch Zufall an dem Mozarteum vorbei und hat mich angerufen und hat gesagt, du pass mal auf, ich gehe da jetzt rein, ich besorge diese Aufnahmeformulare, das könnte was werden. Da schreit, probierst es jetzt einfach mal, bewirbst dich. Ja, und so hat es dann funktioniert. Also es war wirklich meine Mutter, die hat dann irgendwie gesagt, mach das mal und fang an. Und ich habe dann da man muss ja eine Mappe vorbereiten und so weiter und vorstellen und hinfahren. Das ist ja nicht mehr so. Jetzt schafft man es ja, sich bei mehreren Hochschulen zu bewerben, weil man das ja alles auch online und so weiter macht. Das habe ich jetzt gesehen. Mich war da sehr erstaunt, wie die das jetzt machen. Und ja, und das war dann einfach, hat sich so ergeben. Also die Aufnahme Kriterien waren so gleich nach dem Abi da unten am besten, weil das war dann erst im September, da hatte ich noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Ich wollte noch nach Wien und dann hat sich aber ehrlich gesagt das Salzburg rauskristallisiert und das war es dann einfach. Hm. Und ich bin da nicht gern hingegangen am Anfang. Ich habe am Anfang sehr gelitten, weil das ging zu schnell. Also ich habe eigentlich gedacht, ich komme da hin, dann machst du eine Woche lang eine Aufnahmeprüfung, zeichnest und das wird eh nichts. Jetzt machst du es einfach. Schreibst dich nebenher noch in Erlangen ein und das war es dann. Und dann kam der Prof und sagt, Frau Schmidt, was denken Sie denn? Sie sind zwar sehr jung, aber wir probieren es mal. Und dann war ich da erst mal geschockt, weil ich gleich innerhalb von 2 Tagen anfangen musste. Das war zu viel. Und mein Bruder hat dann etwas gemacht und hat gesagt, du pass auf, du gehst da nie wieder hin. Ich weiß es. Ich lasse jetzt deinen Rucksack in dem Hotel stehen, wo wir da übernachtet haben, weil ich musste ja irgendwo übernachten zum Zeichnen. Und den lassen wir da stehen und dann weiß ich ganz genau, dass du da wieder hingehst und den Rucksack holst. Und so war es dann auch. Und dann hat man dann angefangen einfach.
Kluger Bruder. Und dann wurde es doch eine gute Zeit in Salzburg?
Ja, ich finde schon. Also am Anfang, Salzburg ist ja immer so, ich glaube für die Studenten, es ist ja eine Stadt, die damals, ich glaube jetzt ist sie weniger konservativ als damals, aber da ist man dann immer so ein bisschen, wenn man das große Wien dann hinten sieht, wo diese ganzen riesigen, großen Aufführungen so sind, dann hat man da immer so ein bisschen liebgeäugelt. Aber ich fand das schon für mich war es eine schöne Stadt und ich hatte sehr viel andere Studienkollegen noch, die was ganz was anderes studiert haben. Also ich bin nicht so in dieser kleinen, 10-köpfigen Bubble groß geworden. Und das war wahnsinnig schön eigentlich. Also ich hatte so 2 Kollegen, mit denen ich dann immer viel gezeichnet habe und so weiter und war einfach eine schöne Zeit dann auch. Ne? Und ich bin jetzt wahnsinnig gern wieder da. Also ich komme da immer wieder gern hin.
Späte Liebe dann.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe auch noch ein bisschen Verwandtschaft da. Insofern ist das so. Und der Mondsee, den ich immer jedes Jahr einmal brauche.
Sie sind ja danach an verschiedenen Theatern gewesen. Sie haben es gerade selbst gesagt, nicht besonders lang. Das Fernsehen rief dann relativ schnell. Aber diese Theaterwelt ist ja auch eine besondere und eine sehr kreative, aber auch eine sehr umkämpfte, glaube ich. Also da hinter den Kulissen geht es ja ganz schön zu manchmal. Gab es Momente, wo Sie gesagt haben, Sie möchten gerne wieder zurück ans Theater oder hat das Fernsehen Ihr Herz?
Jetzt würde ich gerne wieder ans Theater. Ich würde gerne jetzt, je älter man wird, würde man gern nochmal, es juckt. Ich würde gern das nochmal machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich bin halt einfach auch zu schnell in das Fernsehen dann reingerutscht, in das Fernsehen. Und ich bin froh, dass ich nicht beim Fernsehen, sondern dann vor allem auch beim Film und beim Kino hängen geblieben bin. Das hat sich so ergeben. Und das war einfach so, weil der WDR einfach eine Assistentenstelle hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Und die Assistentenstellen sind ja auch nicht, so viele gab es oder gibt es nicht. Und wenn man, wie ich, gleich nach dem Studium angefangen hat, musste man erst mal irgendwie seine Fühler ausstrecken. Viele, die mit mir angefangen haben, hatten schon 1 Jahr Assistenz, 2 Jahre Assistenz und waren schon an dem oder dem und dem Theater. Das hatte ich alles nicht. Das heißt, du musstest das eigentlich dir nachher erkämpfen. Und wenn du das so familiär nicht im Blut hast, ist es doppelt schwer, sich da so durchzukämpfen. Aber es hat dann funktioniert.
Familiär gab es da nicht so viel vorher. Ihre Mutter war Modistin und der Papa Lehrer.
Ja.
Das sind jetzt nicht die klassischen Berufe, von denen aus man ans Theater geht.
Nein.
Aber ich höre raus, dass Sie das total unterstützt haben, was Sie da vorhatten.
Ja, also auf jeden Fall. Also da kam nie irgendwie so ein Widerstand. Also kann ich nicht sagen irgendwie. Ne? Und für meine Mutter war es, glaube ich, schon auch so ein Punkt, die hat ja ihr Modistinnen-Dasein relativ bald aufgeben müssen, weil mein Vater Dorflehrer geworden ist. Der war dann in der Nähe von Hirscheid, in so einem kleinen Dorf. Erlach wird vielleicht dem Bamberger irgendwas sagen.
Na klar.
Und da war der letzte Dorflehrer und meine Mutter musste als Modistin irgendwie aus Zürich und Luxemburg da in dieses Dorf ziehen, was nicht einfach war für sie, glaube ich. Und ich glaube, sie hätte das auch gerne ihren Beruf weitergeübt, aber die 60er Jahre haben das ehrlich gesagt nicht hergegeben. Und in so einer kleinen Stadt schon gar nicht, weil das Huttragen war nicht mehr en vogue, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es war einfach für sie jetzt gesagt, ja, das ist lass sie das machen. Und mein Vater hat auch das Zeichnen an mir total gefördert und geschätzt, der es eigentlich auch konnte. Er hat immer gesagt, der kann es nicht, aber er konnte das. Würde ich jetzt mal sagen.
Das Zeichnen war ja die große Grundlage dafür, dass das alles überhaupt gekommen ist, ne? Denn ja. So sind sie entdeckt worden in Bamberg.
Ja, also ich habe, ja, also ich habe sehr viel, also über den Edgar Stengerle, wo ich sehr viel eigentlich gelernt habe und der mir meine Mappe eigentlich auch so ein bisschen vorbereitet hat zusammen mit dem Kunstlehrer vom E.T. Hoffmann Gymnasium. Ich hatte keinen LK. Ja, wir haben dann einfach zusammen die Mappe zusammengestellt. Und das war vielleicht ganz gut, weil es waren nicht so diese typischen Themen, die man zu dem Zeitpunkt irgendwie gemalt hat in der Schule. Immer so diese bisschen surrealistisches. Wir haben einfach wirklich einfach handwerklich gearbeitet. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz gut. Und über den bin ich auch, über den Edgar Stengerle, bin ich dann auch ehrlich gesagt zum WDR gekommen.
Ach ja.
Ja, weil der hatte, wie es halt so ist, der hatte eine gute Bekannte, die hat als Bühnenbildnerin beim WDR gearbeitet und dann sagt, naja, vielleicht probier es doch da mal. Hat aber nicht funktioniert. Ich habe mich dort beworben und sagt, nee, da gibt es keine Assistentenstelle, nix. Und er sagt, na gut, dann gehe ich wieder nach Nürnberg ans Theater, wo ich bei einer ganz tollen Bühnenbildnerin gearbeitet habe, aber die ist leider Gottes schwanger geworden, dann war wieder nix als Assistent. Und dann kam auf einmal der Anruf von jenem Harry Reichelt, den leider lebt er nicht mehr. Das war der Ausstattungschef vom WDR. Und der sagt, können Sie jetzt anfangen? Und dann sagt, wie denn jetzt? Naja, morgen. Und sage ich, nee, naja, so morgen ist ein bisschen früh. Und dann war ich wirklich mit Sack und Pack innerhalb von, dann musste ich in Nürnberg, gesagt, ich brauche jetzt noch 4 Wochen, dann bin ich fertig. Und dann habe ich mit Sack und Pack bin ich nach Köln und das war es dann beim WDR. Hm. Und habe dann da wirklich nochmal auf Szenenbild umlernen müssen. Ich finde, so viel war es gar nicht. Aber da hatte ich dann auch einen Chef, einen Szenenbildner, der dann sehr skeptisch war, weil er sagte, oh Gott, vom Theater, die können, und die kommt von der Hochschule, die können doch sowieso alle nicht technisch zeichnen. Und dann sagt er, wieso? Ich habe es aber doch gelernt. Und dann habe ich bei dem nochmal, bin ich durch eine harte Schule durch. Und das war aber gut.
Ist ja oft so, ne, dass man so die strengsten Lehrer am Anfang dann doch einem am meisten beibringen.
Ja, und der hat, und da war ich dann aber auch wirklich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Ellbogen entwickelt beim WDR, weil der hatte damals einen großen, ich denke, den Film kennt kaum einer mehr, aber das war ein großer Film, den hat der WDR noch selber produziert, als er noch selber produziert hat. Das ging über den Herbert Wehner. Und den hat der Heinrich Brilleur, das sagt einem vielleicht noch was, gemacht und haben gesagt, ich will da Assistenz machen. Und es gab einfach 2 auf Biegen und Brechen, haben gesagt, ich möchte da bitte Assistenz machen, weil ich glaube, das ist meins. Ich möchte nicht so bei der Show und bei diesen ganzen Sachen bleiben. Ich möchte lieber zum Film. Und es war auch gut, weil da habe ich wirklich das ganze System irgendwie nochmal gelernt, wie man Filme macht als Szenenbildner, wie es funktioniert, wie man vorbereitet. Und dann musste ich weiterziehen.
Und dann kamen relativ schnell große Projekte.
Ja, ich habe wenig Assistenzen gemacht. Mhm. Also es gibt ja viele, die so ganz lang dann beim Film Assistenzen machen. Und bei mir ging das eigentlich relativ schnell. Aber da muss man Glück haben. Ganz von alleine und nur können allein, erzählen ja viele, nützt nichts, die Portion Glück und am richtigen, wie nennt man es nochmal?
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
zu sein zu können, das ist dann schon wichtig. Weil sonst funktioniert es nicht, glaube ich.
Und dann ging es aber mit der Bubi-Scholz-Story, wurde gleich der erste eigene Film, ein echt großer Erfolg.
Genau. Na, ich habe vorher noch eine ganz lange Serie gemacht am Bodensee. Da habe ich wirklich das Handwerk nochmal gelernt. So, aber das war jetzt nicht so toll. Und dann kam die Bubi-Scholz-Story mit dem Roland Zuse-Richter. Wir hatten vorher einen ganz tollen kleinen Film gedreht. Das war sein eigener Film. Und es ging so über die Wende. So nach der Wende Ost-West in Berlin. Leider ist dieser Film nie richtig rausgekommen. Leider eigentlich, weil wir sagen, er ist eigentlich wunderschön, dieser Film. Es ging um 3 junge Leute. Und der sagt, wenn ihr das, wir haben das für 500, da hat jeder 500 Mark gekriegt. Wir haben das im Endeffekt umsonst gemacht, diesen Film. Und er sagt, wenn wir aber durchkommen und ich darf diesen Bubi Scholz machen, dann nehme ich das ganze Team mit. Und das war mein Glück. Und das habe ich dann gemacht und das ging dann los und wir haben einfach angefangen. Und wir hatten einen Produzenten, den Peter Herrmann. Ich denke mir, heute noch denke ich mir so, Gott, der wird die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, wie kriege ich denn, also so ein Monsterfilm mit so einer jungen Szenenbildnerin gestemmt. Und das hat da funktioniert. Aber sie haben mich relativ mit dem Geld in Ruhe gelassen damals. Und das war gut, weil da hatte man keine Angst. Man hat einfach gemacht, ne? So. Und die haben es wahrscheinlich versucht, ohne dass ich das gemerkt habe, so ein bisschen so in den Grenzen zu halten, ohne dass man sagt, mehr, lass die mal kreativ arbeiten. Wenn man die jetzt zu sehr in diese Geldschiene reinpresst, dann funktioniert das nicht. Das war vielleicht Glück. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Das geht, glaube ich, heute nicht mehr.
Was waren denn so die wichtigsten Kulissen oder die wichtigsten Bilder, Sets, Landschaften in diesem Film aus Ihrer Sicht heute?
Von dem Bubi Scholz? Also ich würde sagen, was es da wirklich ausmacht, und das ist der große Unterschied, wenn ein Szenenbildner, die, heute sagt man ja Production Designer, ich bleibe beim Szenenbildner, weil ich das richtiger finde, ist, dass wir weiterdenken noch. Also da gab es ja wahnsinnig viele Boxringe. Also 5, 6, 7, 8, ich weiß es nicht mehr. Und ein Location Scout schaut dann, dass er irgendwelche Plätze findet, wo ich dieses Ding aufbauen kann, diesen Boxring. Und ich bin dann damals, habe ich gesagt, wir müssen mal schauen, also wir müssen andere Räumlichkeiten finden, sonst wird es langweilig. Also wir waren in einer alten Maschinenhalle und in so Industriegebäuden, was man als, das ist so der erste Gedanke, dass man das sucht. Und ich bin, und das finde ich immer noch grandios, einen Boxring haben wir reingebaut in einen uralten Bunker. Also da war nicht viel Platz, aber das hat eine ganz tolle Atmosphäre gehabt, weil es so eine Nachkriegsatmosphäre einfach hatte. Ne? Also das war einfach, glaube ich, richtig gut. Und dann sind wir in ein Schwimmbad, in ein Jugendstil-Schwimmbad reingegangen in Köln, in ein leeres, das ist Neptunbad. Und das, da haben wir das in das leere Schwimmbecken unten reingebaut. Und das war toll, weil du konntest praktisch mit der Kamera so oben rum bei diesen Umkleidekabinenraum. Es hat überhaupt niemanden gestört, dass das Ding einfach in einem Schwimmbad drin war. Ich glaube, die wenigsten haben es überhaupt gemerkt. Ne? Aber das war toll und das finde ich, das ist sowas, dass man einfach versucht, andere Räume zu finden. Ne? Also auch, wo du sagst, so oftmals, du hast ja ganz oft Räume, Büro, wo du einfach so dir gegenüber sitzt. Ne? Diese Gespräche in den Krimis und so weiter. Und oft verlegt man das ja, diese Gespräche, oft in was ganz was anderes. Also meistens auch oft auf Treppen. Ne? Treppen sind so einfach ein ganz tolles Motiv, weil du da so wahnsinnig viel machen kannst. Ne? Also ist ja auch das normale Leben, ne? Dass man viele Sachen einfach auf der Treppe, am Gang oder sonst irgendwo bespricht einfach.
Ja.
Und sowas muss man halt suchen. Ne? Das ist so, ja, das ist das, was ich beim Bubi Scholz so in Erinnerung noch habe. Ne?
Einen ganz, ganz großen Teil Ihres Berufslebens macht ja der Tatort aus. Also der Frankfurter Tatort hat eigentlich komplett Ihre Handschrift getragen. Aber auch beim Frankentatort waren Sie mit im Boot.
Ja.
Haben Sie hier Flüchtlingsunterkünfte quasi gebaut in der alten Kaserne dafür. Was ist denn anders, wenn man einen Ort so gut kennt, wie Sie Bamberg kennen, wenn man den plötzlich zur Kulisse macht?
Ich würde sagen, man entdeckt noch mehr. Weil du erst mal die Stadt kennst und dann weißt du, jetzt muss ich aber noch mal ganz andere Ecken suchen. Und du weißt unter Umständen ein Ticken schneller, wo man diese Ecken finden könnte. Aber das sind dann immer neue Ecken. Also ich habe dann auch wirklich Neues entdeckt. Und die Kaserne da hinten, das war für mich auch im Endeffekt Neuland. Na, weil das hat man ja, erstmal durftest du ja früher gar nicht so viel da rein. Und das war schon einfach auch alles neu. Ne? Also du entdeckst die Stadt, glaube ich, nochmal neu. Aber das kann, ich denke, Kollegen auch. Und man ist gerne nochmal hier. Also das ist schon so. Ne? Also wenn man in der eigenen Stadt nochmal dreht. Ne?
Macht das schon was Besonderes dann auch mit Ihnen, wenn Sie dann den Film hinterher angucken und denken, das hat gut funktioniert oder, weiß ich nicht, meine alte Schule oder ach, da bin ich schon so oft hergelaufen. Hat man das oder guckt man da nur noch mit dem professionellen Blick drauf?
Das Letztere. Das Letztere. Also das ist dann schon, das ist dann einfach der Job.
Mhm. Ja. Und diese, also mir fällt das oft auf, wenn ich Tatort gucke, dass ganz viele Häuser ganz wunderschön sind, dass da ganz viel Designermöbel drin stehen, die sich Otto Normalverbraucher gar nicht leisten könnte. Mhm. Wie finden Sie die denn eigentlich? Also gibt es eine Liste mit, hallo, ich habe ein Designhaus, Sie dürfen hier drehen, oder sind das persönliche Kontakte, wo man dann anruft? Ich weiß noch damals, als der erste Frankentatort kam, dass ganz viele Leute darüber spekuliert haben, wo dieses Wohnhaus ist, das in Wildensorg steht. Mhm. Und das in der Stadt ganz heftig diskutiert wurde, wo denn da gedreht wurde. Okay. Kriegen Sie das dann mit, solche Diskussionen im Nachhinein? Sind das?
Nee, also, aber da muss ich auch sagen, Bamberg weiß ich jetzt auch nicht so genau, weil den Tatort, den wir gemacht haben, also wir waren da auch in so einer Villa drin, aber da war das Glück, dass die eigentlich relativ leer stand. Also die war nicht so dauernd bewohnt. Mhm. So. Das ist ein Glück, weil das ist immer einfach, also jetzt so in der jüngsten Zeit war ich ja jetzt in Baden-Baden und ja, da gibt es dann halt auch so Villen. Aber da gibt es an vielen Location Scouts, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die schon so eine Liste haben mit Villen, wo man drehen kann. Die immer wieder suchen schon, also ohne, dass sie ein richtiges Projekt haben, wo sie wissen, da und da kann man drehen. Aber du findest zum Beispiel auch in Köln, da gibt es immer die ewigen Verdächtigen. Also man kennt die schon, die werden immer wieder anders eingerichtet, insofern ist es okay. Und es ist auch immer wieder ein anderer Film, insofern ist es auch okay. Auch in Frankfurt gibt es so bestimmte Villen. Aber es ist immer schön, wenn man in einer ganz neuen ist. Und in Baden-Baden hatte ich jetzt das Glück, dass ich jetzt wirklich eine ganz tolle Villa hatte, wo man da rein durfte. Und das war ein großes Glück, weil man die konnte auch einrichten, weil die Dame ist gerade ausgezogen und wir konnten dann da rein und das ist dann halt immer so ein Glücksfall.
Das heißt, das ist wie so eine leere Leinwand, auf der sie sich dann ausdrucken können.
Ja, und man muss dann, also was, und vor allem bei so Villen muss man wirklich aufpassen, wenn die so perfekt für private Zwecke eingerichtet sind, dann heißt es noch lange nicht, dass die gut sind für einen Film.
Ah, was ist der Unterschied? Also was ist schlecht für einen Film, was gut fürs Private ist?
Naja, die Privaten, das sind so die persönlichen, wo die ganz, wie sie halt dann so eingerichtet sind, geschmeckt. Und dann musst du es irgendwie für den Film umändern, weil manches nicht funktioniert, weil die Küche nicht so funktioniert und so weiter. Und dann muss man so gegen einrichten. Und da muss man fürchterlich aufpassen, dass man dem Charme dieser Wohnung, weshalb man sie überhaupt ausgesucht hat, dass man das nicht kaputt macht, auch als Szenenbildner. Das fällt mir immer auf. Deswegen bin ich manchmal ganz heilfroh, wenn die Wohnung komplett leer ist. Mhm. Weil dann kann man walten, wie man will. Und wenn das dann schon eingerichtet ist, muss man so kompromissmäßig das versuchen hinzukriegen. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Mhm. Ne? Also manchmal Farbe reinzukriegen, dass das dann auch wirklich passt. Und dann tut es mir dann immer so ganz leid um die Besitzer. Das muss ich wirklich sagen, weil da tut es mir immer so leid, wenn ich mir denke, so, die denken so, oh, denen gefällt jetzt die Villa nicht. Oder was ist denn jetzt, was da irgendwie falsch ist? Und dann muss man wirklich erklären, dass es einfach was mit dem Film zu tun hat. Ne? Also wenn man Vorhänge braucht, ne? Wenn da große Fenster sind und die also einfach den Ausblick bringen, du musst es dann vielleicht manchmal zuhängen, weil es ist, so ist, dann wird es ein bisschen schwierig immer. Mhm. Aber das ist halt so.
Wie wohnen Sie denn selbst privat?
Ich habe in Köln zusammen mit meiner Familie, Mann und Sohn, eine Altbauwohnung, wie man sich das so vorstellt.
Und sind die Wände bunt und haben sie ganz viel Stoff oder
bisschen,
eher reduziert?
Bisschen bunt, aber reduziert. Weil wenn man es selber einrichtet, wird man dann so, oh, das im Film streicht man für einen Tag. Und dann ist es, naja. Aber wenn man es selber macht, dann fängt man an so, ist denn die Farbe okay, macht man so. Aber ich bin dann schon so, ein bisschen Farbe brauche ich auch selber. Ne? Mhm. Also ich bin so nicht so der komplett Weiße. Ne? Es gibt ja so viele, die so alles so weiß haben, das bin ich nicht.
Ganz neutral dann.
Und hier auch nicht. Ja, ist auch Farbe.
Wie oft sind Sie denn eigentlich in Bamberg noch?
Ich habe ja hier ein kleines Haus. Mhm. So oft wie möglich. So oft wie möglich. Also wir sind wahnsinnig gerne hier, weil wenn du dann von der Großstadt, das merkst du immer dann hier ankommst, dann machst du die Haustür auf und du merkst so, jetzt geht es erstmal einen Schritt langsamer. Das merkst du wirklich. Also das ist so ein, ich mag das in Köln, ich mag diese Hektik und dieses Ding. Und ich habe da auch so mein Bütchen, wo ich immer bin. Aber das ist dann schon so ein Runterkommen hier, ne? Und Aufsperren. Und deswegen sage ich, bin ich manchmal auch ganz froh, dass ich hier nicht so viel drehe, obwohl ich es manchmal doch gern machen würde. Aber es ist dann schon so ein, jetzt bin ich erstmal zu Hause und jetzt komme ich runter, jetzt ist freie Zeit und ja, und treffe Freunde und mach dies, mach das. Ja.
Wie sieht denn Ihr Alltag eigentlich aus? Das ist ja kein klassischer 9-to-5-Job, sondern sehr projektbezogen.
Ja.
Und als wir auf der Suche nach diesem Termin waren, gab es auch so Nachrichten von Ihnen so, oh, ich muss ganz spontan ein Projekt übernehmen und muss jetzt zu einem Dreh. Diese Woche klappt es jetzt doch nicht. Also das scheint ja auch nicht alles immer so hundertprozentig planbar zu sein in ihrem Leben.
Nee, ist es nicht. Also wenn man in ein Projekt steckt, wie jetzt da in den Baden-Baden, dann habe ich einfach gemerkt so, oh, ich schaffe das gar nicht. Das war, glaube ich, ein Montag so. Während des Drehs dann von Baden-Baden hierher und wieder zurück, habe ich gedacht, ich schaff's. Schafft man nicht, weil dann der Drehplan umgesteckt ist und dann geht man nur ungern irgendwie. Dann sagt er, das muss jetzt irgendwie ohne mich auch gehen. Das macht, also ich mach's nicht. Kollegen machen es vielleicht, ich mach's nicht irgendwie. Und dann ist es auch so, dass du jetzt, also dann hast du irgendwie noch einen Termin für ein Nachfolgeprojekt und dann sagst du, das muss ich dann auch machen, aber diesmal hat es halt geschafft. Nee, man hat halt schon immer so Löcher drin, das sind diese berühmten Löcher, wo man dann irgendwie sagt, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt das nächste Angebot und hoffentlich geht es wieder weiter. Und das ist manchmal schon sehr anstrengend. Also weil man fängt nach dieser sehr großen Anstrengungen. Das sind oftmals, ja, sind es 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden. Und das ist ja eine ständige Anspannung. Ne? Dann fällt man auf einmal in so ein Loch, weil man anfängt, immer noch wieder weiter zu wursteln, anstatt zu sagen, so jetzt ist Ruhe im Karton, jetzt kannst du die Füße hochlegen. Das schafft man nicht ganz. Also man fällt dann erstmal in so ein tiefes Loch und dann gewöhnt man sich daran, dass man erstmal nichts zu tun hat und dann hofft man, dass das Nächste kommt. Meistens, oft weiß man es, manchmal weiß man es aber auch nicht. Und dann wartet man auf diesen berühmten Anruf, kannst du, hast du Zeit, würdest du. Das wird im Alter manchmal ein bisschen schwieriger. Aber
weil weniger Angebote kommen oder weil man weniger entspannt ist?
Vielleicht beides. Vielleicht ist es beides. Also würde ich sagen, es ist beides. Ne? Und das ist, die Zeiten sind ja auch ein bisschen schwieriger geworden. Also jetzt geht es hoffentlich langsam wieder ein bisschen bergauf. Also zu Corona-Zeiten ist ja relativ viel gedreht worden, komischerweise. Und danach kam dann dieses Loch. Ne? Und diese ganzen Finanzierungsschwierigkeiten und wo dann ganz viele nach Österreich abgewandert sind zum Drehen. Und das glaube ich, das hoffentlich, dass sich das jetzt wieder ein bisschen normalisiert. Aber da wissen Kollegen wie Produzenten und so weiter mehr Bescheid als ich. Also du merkst es bloß, dass es einfach dass dann nicht mehr so oft angerufen wird, sondern dass du dich dann schon so auf deine Regisseure und so verlassen musst, dass die was kriegen und die dann auch so ein bisschen sagen, so, oh, es wird schlechter, dann kommt es wieder und naja, wie das halt so ist. Aber man gewöhnt sich daran. Und ganz auch nicht. Manchmal ist es schon ein bisschen nervig, aber ist halt so. Aber ich möchte es auch nicht tauschen. Ne? Ja, also mit so einem regelmäßigen Job.
Freie Blöcke zwischendrin klingen auch einfach wunderschön, wenn man die hat. Ne?
Die sind schön, man muss es bloß mit einer Familie kombinieren können. Ne? Also ich habe einen Mann, der in der Industrie arbeitet, der nicht einfach sagen konnte, so jetzt fahren wir weg. Das muss man schon ein bisschen koordinieren, aber ich finde es auch ganz schön, dass man nicht so komplett als Familie in dieser Filmbubble ist, sondern einfach auch so immer den Blick noch nach außen und in die normale Welt hat. Ne? Das denke ich, macht auch unseren Beruf aus. Oder das ist das Schöne an dem Beruf, dass man nicht nur im Film mit den Leuten zu tun hat, sondern vor allem mit vielen außenrum und wahnsinnig viel lernt von anderen Berufen, Gewerken, anderen Menschen und beim Film auch auf die Acht gibt, dass die nicht so überfahren werden von den Filmleuten, die dann irgendwie reinkommen mit ihrer Kamera, zack, rein, raus und oftmals dann gar nicht merken, so, wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Leute, die das Motiv auch hergeben. Mhm. Ne? Und das sind meistens ganz liebe, ich finde es immer ganz toll, wenn die so ihre Wohnungen zur Verfügung stellen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ich meine, die kriegen zwar, du kriegst da zwar ein gewisses Obolus und ein bisschen Geld, aber es ist trotzdem eine Umstellung, wenn du so dein Zuhause ist dann auf einmal nicht mehr dein Zuhause. Mhm. Ne? Da bricht dann so eine Meute ein, verursacht Chaos und ja.
Das räumt die Meute das Chaos hinterher auch wieder weg oder steht ja. man dann da?
Ja, da muss man schon aufpassen, aber die meisten passen schon auf. Also es gibt selten, dass dann mal wirklich irgendwie echt Mistbock passiert. Aber mir ist es so noch nicht so heftig untergekommen. Nee, also eigentlich nicht. Man muss halt auch selber dann auch mal gucken und sagen so, ne? Weil du bist dann am Schluss derjenige, der auch aufräumt. Ne?
Gucken Sie sich eigentlich die Filme hinterher an, wenn sie im Fernsehen laufen? Oder?
Ja.
Also nicht nur, wenn es das Publikum sieht, sondern gibt es eine vorherige Version, die Sie zu sehen kriegen? Oder ist es quasi dann, wenn es...
Unterschiedlich. Unterschiedlich. Aber eigentlich erst dann zum Schluss. Also ich meine, du siehst ja viele Muster, nennt man das, ne, wo du jeden Tag irgendwie zugespielt kriegst, dann siehst du eigentlich ja schon fast so ein bisschen den Film, wie das laufen wird. Früher war es ein bisschen schöner, aber auch anstrengender, weil man dann einfach, da ist ja noch auf Film geschnitten worden, da ging das nicht digital, da ist man dann gemeinsam einmal in der Woche ins Kino und hat sich die Sachen angeguckt mit den ganzen Gewerken. Und das war schon ganz schön, weil dann auch oft Kritik oder so kam, so mal guck mal da, das wäre vielleicht anders besser gewesen und so. Da hat man einfach nochmal gelernt ne, beim Gucken zusammen. Das gibt es nicht mehr so.
Das macht jeder für sich.
Ja, im Großen und Ganzen ja.
Welche Rolle spielt denn die digitale Technik heute für das Szenenbild?
Da ist viel VFX auch dabei, ne? Nennt man das, diesen Visual-Effekt. Und die sind ja nicht mehr aufzuhalten. Also die hast du eigentlich jetzt immer ne, mit dabei. Das ist eigentlich so der andere Part noch in deiner Abteilung, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. In dem Fall, ne? So, mit denen man sehr viel und eigentlich intensiver zusammenarbeiten müsste, als es jetzt der Fall ist. Ne? Oft ist es so weggetrennt und man müsste es eigentlich viel mehr machen. Also bei Udo Lindenberg habe ich sehr viel gehabt. Ne? Und da musste man sehr viel zusammenarbeiten. Was kommt von denen, was kommt von uns? Wie funktioniert das? Wie baut ihr das? Auf welcher Höhe? Bis dahin muss ich bauen, bis dahin könnt ihr weiterbauen. Und das wird immer besser. Ne? Hat aber auch manchmal einen kleinen Nachteil, finde ich immer. Aber da bin ich vielleicht allein auf weiter Flur.
Welchen Nachteil?
Weil ich früher hat man oft Dinge einfach nicht so drehen können. Ne? Also, dass ich da die große Kulisse vom Hafen oder von Sachen mit dran. Es ging halt einfach nicht, weil es war zu teuer, es war zu viel, es ging einfach nicht. Also musste man sich irgendeine andere Möglichkeit einfallen lassen, wie übersetze ich das, dass ich doch da bin, also in so einem Motiv. Ist es jetzt gut erklärt? Also wenn ich zum Beispiel, Kriegsschauplätze sind immer viel kleiner erzählt worden oder so, ne? Und trotzdem genauso intensiv oder in einer anderen Übertragung, über einen Brief oder über irgendwas. Und das sind auch Ideen. Und ich finde, manchmal geht das, dieses Übertragen oder dieses Transponieren, wie erzähle ich etwas, wenn ich es realistisch nicht darstellen kann, es geht, glaube ich, manchmal ein bisschen verloren. Das fing mit den Drohnen an. Ne, so. Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man das nicht verliert.
Gibt es noch Projekte oder Bücher, wo Sie sagen, das Szenenbild, das würde ich total gern machen, das ist mein heimlicher Traum?
Also was ich gerne, aber das ist jetzt Theater, wo ich sage, das würde ich wahnsinnig gerne, ich würde wirklich gerne, das ist banal, aber ich würde wahnsinnig gerne nochmal eine Zauberflöte machen.
Warum ist das banal? Das ist doch eine der bekanntesten.
Ja, weil es eben so viel ist, aber es ist einfach so schön. Und was ich, glaube ich, auch toll finde, ist nochmal ein Ballett zu machen. weil ich damit überhaupt nicht affin war und eigentlich das jetzt erst entdecke, dass es was ganz was Tolles ist. Mhm. Aber das heißt auch wieder Rückschritt zum Theater. Aber vielleicht ist es auch Film. Also das gibt es ja auch. Ne? Mhm. So ein richtig tolles Musical im Film hätte ich auch Spaß. Mhm. Aber weiß ich jetzt so gar nicht. Buchverfilmung muss man gucken. Doch, es gibt ein ganz tolles Buch. Das ist ein Kinderbuch, was ich mit meinem Sohn immer gelesen habe. Das kennt kaum einer. Und das heißt Wango. Und das ist ein ganz tolles Kinderbuch auch für Erwachsene, wo es über einen Prinzen ohne Königreich geht. Aber ich erzähle nicht so viel, weil das ist ganz toll, weil es erst am Schluss rauskommt, welcher Prinz es eigentlich ist. Ne? Es fängt in Russland an.
Nicht spoilern, so. Genau.
Und das ist ganz, ganz schön. Und da habe ich mir immer gedacht, so, das wäre es. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich ein Affenaufwand.
Ein Affenaufwand, um dieses wunderschöne Wort zu benutzen, waren ja auch die Projekte, für die Sie ausgezeichnet wurden. Also Sie haben die Bubi-Scholz-Story, mhm. das hatten wir gerade schon, dafür gab es den Deutschen Fernsehpreis. Mhm. Und für Neue Fahr Süd und Teufelsbraten gab es den Grimme-Preis. Mhm. Und jetzt gucke ich mal kurz auf mein iPad, weil ich das vorlesen möchte. Aus der Jury gab es folgende Begründung. Ins Auge springt sofort das enorme Vermögen, Vergangenheit auferstehen zu lassen. Dieses kleine Wunder bewirken vor allem drei Menschen. Die Ausstatterin Bettina Schmidt lässt die Dinge das Vergangene erzählen. Volker Einrauch hat die literarische Vorlage verschlankt, manches verdeutlicht und dennoch das wahre Leben, das in Ulla Hahns Autobiografie steckt, geborgen. Und schließlich hat Hermine Hundgeburt, eine der empfindsamsten Regisseurinnen, alles zum Leuchten und Klingen gebracht. Wenn Sie solche Worte hören, dass Sie das Vermögen haben, Vergangenheit auferstehen zu lassen, kleine Wunder bewirken und Dinge das Vergangene erzählen lassen, was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
Ja, das ist toll. Das ist einfach schön, ne? Und da ist es auch, man muss es einem auch machen lassen. Und Hermine ist jemand, der einen auch machen lässt dann, ne? Also die ist eine sehr strenge Regisseurin. Ich glaube, wenn sie es mal hört, ist sie auch. Weil sie, muss man auch, weil man die Fäden in der Hand haben muss. Mhm. Aber wenn man sich kennt und gut vertraut, dann weiß man, sie macht das dann schon und übersetzt das gut. Ne? Also du kriegst immer so eine Anleitung, wie man sich das so vorstellt. Und dann fängt man an, diese Zeit erstehen zu lassen. Ne? Und das ist vielleicht was, wo man das nochmal, was man Anfang hatte, was für Sachen benutze ich, Farbe, Stoff. Es gibt viel Materialien, die man eigentlich so aus der Jetztzeit benutzt und auf einmal damit Historie herstellt, ohne dass es irgendeiner merkt.
Zum Beispiel?
Also ich habe zum Beispiel, das ist mir nämlich vorhin beim Fahrradfahren eingefallen, was einfach eine tolle Idee war bei dem Udo Lindenberg. Da haben wir einen Studiobau gehabt, wo wir Libyen, wo der Udo ja als Musiker stationiert kann man nicht sagen, als Jazzmusiker engagiert worden ist. Und wir haben dieses libysche Café in Hamburg gedreht, in einem alten Hotel. Und da gab es Fenster und wir hatten aber keine Fensterausblicke noch irgendwas. Wir mussten es irgendwie verstecken und ich brauchte irgendwie ein Gitter und sagte, wir haben kein Geld mehr. Es geht nicht mehr. Und da habe ich irgendwann, habe ich gedacht, Mist, ich brauche aber irgendwas vor dem Fenster. Und ich stand bei meinem Art Director bei seinem Assistenten vor der Haustür, weil der gezeichnet hat und ich schaue auf den Fußboden. Und auf dem Fußboden liegt eine Gummifußmatte, so unterbrochene, so eine völlige Baumarkt-Billig-Fußmatte. Und er sagt, guck mal, schau mal auf den Fußboden, Henning. Sagt er, aha, genau, das ist es. Wir kaufen jetzt 10 von diesen Billo-Fußmatten und das sind unsere Fenster dann am Schluss. Und das war toll. Und solche Sachen, sowas muss man dann finden auch, ne? Mhm. So, also Baumärkte sind grandios, ne? Für solche Sachen. Und man muss es umfunktionieren einfach, ne? Mhm. Ich habe ein Sammelsurium an alten Tapeten und alten Tapetenleisten und. Aber man muss schon auch mit neuen Materialien klarkommen, um das entstehen zu lassen. Und das funktioniert gut. Das, ich find, das macht auch Spaß, ne?
Zu das sehen, klingt so total kreativ.
Ja.
Ja. Spannend. Meine letzte Frage. Mhm. Können Sie mir drei Filme sagen, die so eine fantastische Ausstattung, so ein tolles Szenenbild haben, dass wir uns die alle nochmal angucken sollten mit dem Blick in die Kulissen und nicht nur auf die Darstellerinnen und Darsteller.
Von mir jetzt oder überhaupt?
Wie Sie wollen. Wenn Sie sagen, Ihre drei eigenen Lieblingsfilme, ist das auch total in Ordnung. Aber wenn Sie sagen, das sind Ihre drei Filme, die Sie als Zuschauerin am tollsten finden, bin ich damit genauso happy.
Oh, das ist jetzt echt schwierig. Also was ich toll finde, sind die Filme, den habe ich eigentlich gar nicht erwähnt, weil das, also neben der Hermine Hundgeburt und dem Roland Tuso Richter und dem Carlo Rola, war eigentlich ein ganz toller Mann, mit dem ich gearbeitet habe, ist Peter Greenaway.
Ah,
so.
Und die Koffer.
Das, ja, und das war immer mein Traum, für den einmal zu arbeiten, und das habe ich auch geschafft. Und das war eine eigentlich meiner Arbeiten, die ich am meisten genossen habe, weil das war ein so Wahnsinnsarbeiten mit diesem Menschen, der ja selber so gut zeichnet und kreativ ist, dass er eigentlich mein Gewerk gar nicht braucht, aber er braucht es dann doch, und das war ganz toll. Und ich finde halt, seine Filme sind sowas ganz Besonderes.
Na? Das waren die Tulsa Suitcases. Das müssen Sie ein bisschen genauer erklären, weil das ist ja ein völlig wahnwitziges Projekt gewesen eigentlich. Ne?
Ja, das war, weil das lief ja über Spanien, Amerika, über ich weiß nicht wie viele Länder eigentlich. Und ich hatte den kleinen deutschen Part mit übernommen, und mich hat ein Produzent angerufen und hat gesagt, so, würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, oh Gott. Und da war ich genau in dem Punkt schwanger. Und dann habe ich gesagt, oh nee, jetzt auf. Eigentlich wollte ich es nicht machen. Und habe gesagt, nee, das musst du jetzt durchstehen. Das ging bis in den 9. Monat fast rein.
Was für ein Timing.
Und das war sehr, und das war wahnsinnig schön. Und das war ein Projekt, es ging diese Suitcases, das waren Koffer von jenem Tals Luper, das spielt im Zweiten Weltkrieg. Und der hatte mir diesen Koffer aufgemacht, und dann gab es völlig irrwitzige Geschichten über diese Zeit, über diesen Tals Luper, über diese Person. Das muss man sich mal anschauen, das sind völlig skurrile Geschichten eigentlich, ne? Über Russen und mit Pferden, und das hat dann alles auf der Drehbühne gespielt und so, und das war völlig, man hat selber den Zusammenhang oftmals gar nicht gewusst, was macht er denn da jetzt so, ne? Aber das war schon tolles, kreatives und auch ein bisschen Theaterarbeit, ne? Das hat sich so vermischt, und ich glaube, das macht ihn auch aus, so, ne? Viele, es ist ja ein bisschen still geworden, glaube ich. Ich weiß nicht, was er jetzt eigentlich macht. Aber das ist so, das waren immer so meine Filme irgendwie auch, ne? Von früher, wo ich gesagt habe, die muss man sich eigentlich alle mal anschauen irgendwie, weil sie so besonders sind einfach, ne? Und ein Lieblingsfilm habe ich immer noch, es ist Lawrence von Arabien. Muss ich wirklich sagen. Mag ich immer noch wahnsinnig gern, kann ich mir immer wieder anschauen, weil ich den einfach toll finde, diesen Film, ne? Und von mir finde ich jetzt immer noch, ja, Udo Lindenberg ist sowas, was wirklich, glaube ich, gut ist. Oder, mein, Die Wespe ist so eine sechsteilige Serie gewesen, wo ich dann so reingerutscht bin, weil ich es eigentlich gar nicht machen konnte und dann doch gemacht habe mit 3 Wochen Vorbereitung, das auch wahnsinnig lustig dann eigentlich war. Mhm. Und die Filme von Hermine, was hat mir denn noch ein? Ja, der Bubi Scholz ist, glaube ich, auch so ein Ding einfach, ne? Und diese Gebrüder Sass fand ich auch toll. Das ist einfach auch ein toller Kinofilm. Und das sind einfach so Sachen, die funktionieren heute noch. Manche Filme, sagst du ja, die funktionieren. Es gibt so Filme, die funktionieren nicht mehr, ne? So richtig, wenn man sie sich anschaut. Weil es doch irgendwie so der Zahn der Zeit draufsteht, aber in einer Weise, wo es nicht mehr passt. Und es gibt Filme, die kann man sich immer noch anschauen und immer wieder anschauen. Ne? So wie Der dritte Mann oder solche Sachen. Man kann sie sich immer wieder anschauen. Und ich glaube, das ist die Qualität von solchen Filmen, dass man sie immer wieder anschauen kann.
Absolut.
Und jetzt im Nachhinein fällt mir bestimmt noch irgendein Film ein, den ich besonders guckt, aber jetzt ist so ein bisschen Blockade.
Das ist nicht schlimm, dann schreiben Sie mir einfach eine Mail oder eine WhatsApp, und dann schreiben wir es noch mit in den Text dazu.
Na, okay.
Also wenn da noch was Perfektes so hinterherkommt,
ja.
Was keiner verpassen sollte, dann packen wir es in die Show Notes. Frau Schmidt, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für diese spannende Welt hinter die Kulissen oder in die Kulissen eigentlich der Fernsehwelt. ja, man sagt immer hinter die Kulissen, aber sie stecken mittendrin. Das war sehr spannend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ja, das heißt schon hinter den Kulissen, weil wir ja dann doch viel, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich finde, so Studiobau ist halt auch eine ganz tolle Geschichte, das zu machen. Und da habe ich eigentlich sehr, sehr viel gemacht und macht auch immer wahnsinnig Spaß noch, weil das ist dann wirklich was, wo du was entstehen lassen kannst, wie mit dem Tunnel, also wo du dich da so durchgräbst und baust und baust und baust. Und das sind dann solche Materialschlachten, die dann schon sehr viel Spaß machen auch.
Jetzt haben Sie den Tunnel erwähnt, den hängen wir jetzt noch hinten dran, bevor wir uns wirklich verabschieden. Mhm. Der Tunnel mit Heino Ferch, glaube ich.
Ja.
Ein Film über eine Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik damals. Das muss ja ein völlig wahnsinniges Szenenbild gewesen sein,
ja, das
zu bauen.
Ja. Das war wirklich Wahnsinn, weil ich da mit Babelsberg auch zum ersten Mal gebaut habe. Und da habe ich, weil ich bin ja eigentlich jemand, der sehr spontan arbeitet und oftmals auch nochmal umschmeißt, gerne nochmal umschmeißt, weil ich sage so, ach komm, jetzt machen wir es nochmal anders. Das geht da aber nicht. Da musst du wirklich genau gut planen. Da hatte ich einen tollen Kollegen mit dabei von Babelsberg und wir haben das dann entwickelt und es war ein total, also diesen Tunnel herstellen zu lassen, sodass du, dass der unendlich ausschaut, das waren nicht so viele Elemente. Das ist einfach in so eine Halle reingebaut worden, in die Marlene-Dietrich-Halle und dann haben wir diese Module verschoben und versetzt und umgebaut und immer wieder mit Lehm zugeschmiert, damit es immer wieder eine andere Kurve entsteht und tiefer und höher und so. Das war tolles Arbeiten. Und das ist dann zum Teil dann wieder, kam er dann im Gulli in Prag raus, oben. Das war toll. Also diese Prager Arbeit ist schon auch eine tolle Geschichte gewesen, also da zu arbeiten.
Da werden ja viele Filme gedreht, ne?
Ja, das macht total. Und das ist auch das Schöne, wirklich mit Kollegen aus dem Ausland zusammenzuarbeiten. Das habe ich jetzt auch gehabt in Belgien mit der Alice, über die Alice Schwarzer. Das ist schon sehr befruchtend auch, ne? Weil die dann einfach nochmal was anderes reinbringen und dich aus deinem normalen Trott, wie du so arbeitest, rausholen. Und das ist spannend. Ne? Mhm. Also wenn man dann immer so woanders arbeiten darf noch.
Können Sie was über Ihr aktuelles Projekt erzählen? Dürfen Sie was verraten?
Nee, weil das weiß ich jetzt noch nicht. Weil das, was ich machen wollte, A, ist es verschoben und ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Und kann ich jetzt noch nicht sagen.
Okay.
Weiß ich jetzt nicht.
Schade.
Es kann sein, dass was kommt, aber das kann ich nicht sagen.
Okay. Was wir aber, glaube ich, alle tun werden, ist, wir werden in Zukunft beim Abspann eines Films, wenn Szenenbild da steht.
Vorspann.
Im Vorspann steht.
Du stehst immer beim Kino sowieso stehst du immer im Vorspann. Mhm. Und im Nachspann kommen dann deine ganzen, die Assistenten, die, also wenn es wirklich gut gemacht wird, alle, wenn alle aufgelistet vom Set Decoration, von Setdresser, Assistenten, Bühnenmaler, die kommen dann hinten dran.
Aber Ihr Name steht vorne?
Vorne mit dem Kostümbildner und Regie und Kamera und Darsteller.
Da passen wir alle in Zukunft besser auf, ob uns Bettina Schmidt über den Bildschirm flimmert.
Ja, genau.
Nochmal danke, dass Sie da waren.
Ja.
Das hat mir großen Spaß gemacht.
Dankeschön, ich bedanke mich.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle bisherigen Folgen und unsere anderen Podcasts findet ihr auf www.fränkischertag.de/podcast. Aufnahme und Produktion dieser Folge sowie Fotos und Videos verantwortet Matthias Hoch. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Sahar Neschat-Barom. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Wenn ihr Feedback oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.